Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, einen Oscar gewonnen hat auch im, wann war das eigentlich? März, glaube ich, wurden die Oscars verliehen. Ein Schauspieler, der Schauspieler Eddie Redmayne, glaube ich. Redmayne. Und soweit ich das beurteilen kann, zu Recht. Als bester Schauspieler. Die schauspielerische Leistung dieses Eddie Redmayne ist umwerfend. Wer den Film noch nicht gesehen hat, seit Freitag ist er käuflich zu erwerben. Ich habe ihn gestern geschaut. Wirklich zu Recht verliehener Oscar. Er hatte die nicht ganz leichte Aufgabe, diesen Mann zu verkörpern. Das ist der große Physiker Stephen Hawking. Und es geht in diesem Film um einen Teil seiner Lebensgeschichte. Es geht um so unfassbare Dinge wie Mathematik und Raum und Zeit und schwarze Löcher. Es geht auch um Liebe. Es geht am Rande auch um die Frage nach Gott. Und es geht vor allem irgendwie, wie ich finde, um ein Leben, vor dem man nur den Hut ziehen kann. Das Leben dieses Stephen Hawking. Und es geht, so heißt der Film, um die Entdeckung der Unendlichkeit. Bevor wir den Trailer gucken, habe ich gedacht, wir bleiben mal kurz bei diesem Wort Unendlichkeit stehen. Ja, ich bin kein Physiker, aber ich hatte mindestens Physikleistung in der Schule. Ja, also es ist jetzt nicht völlig verkehrt, was ich euch sage. Ich habe mir das so zusammengelesen. Das meiste wisst ihr wahrscheinlich auch. Wenn man über die Unendlichkeit des Alls nachdenkt, das macht man ja nicht nur einmal im Leben, ja, empfinde ich, jedes Mal, wenn man es neu tut, ist man überrascht, wie groß es ist. So. Also, wie groß unsere Erde ist, kann auch jeder halbwegs überblicken, ne? Finden wir auch schon groß, aber okay. Und dass die Sonne sehr viel größer ist als die Erde, wissen wir auch. Man bräuchte, wenn man mit einem Flugzeug um die Sonne fliegen wollte, 200 Tage. Viel, aber passt noch in unseren Verstand, diese Vorstellung. Jetzt aber, ich zeige euch mal ein paar Dinge. Der größte Stern, den man bisher kennt aus dem Universum, heißt UI Scuti und ist so groß. Also das da ist die Sonne. Ja, also das ist so ein Punkt, ich sehe ihn. Das ist UI Scuti. Würde man mit dem Flugzeug um ihn herumfliegen, würde man 1000 Jahre brauchen. Das ist für meinen Verstand schon schwer zu erfassen. Unsere Galaxie, die Milchstraße, umfasst einige 100 Milliarden solcher Sterne, wie die Sonne und UI Scuti. Ich weiß gar nicht, ob UI Scuti in unserer Galaxie ist übrigens. Man braucht 100.000 Licht. Man braucht 100.000 Jahre, wenn man so schnell ist wie das Licht, um von einem Ende an das andere Ende der Galaxie zu kommen. Mit ungefähr 150 solchen Galaxien bilden wir eine sogenannte lokale Gruppe. Ja, 150 solcher Galaxien. Wir sind immerhin die größte mit dem Andromeda-Galaxie, glaube ich, sind wir innerhalb dieser lokalen Gruppe, gehören wir zu den großen. Die nächsten sind aber Millionen Lichtjahre entfernt, die nächste Galaxie, nicht die nächste Gruppe. Das stimmt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Galaxien da drin sind. Sondern ich weiß, dass wir mit 150 solcher lokalen Gruppen den sogenannten Virgo-Superhaufen bilden. Nicht mit 150 Galaxien, sondern mit 150 Galaxiengruppen. Und mit anderen Superhaufen bilden wir die lokale Superstruktur. Und wenn man jetzt beobachtbare Universum nimmt, das heißt, so wie ich das verstanden habe, das Universum, dessen Licht uns noch erreichen könnte, theoretisch, wenn es genug Zeit hätte, in diesem Universum gibt es unzählige solcher Superstrukturen. Ich frage mich, wo ist dein Gehirn ausgestiegen? Eben bei der Größe, ja? Jedenfalls bist du jetzt nah dran an Unendlichkeit. Unvorstellbar groß, das Universum. So. Stephen Hawking hat sich mit solchen Unendlichkeiten sein Leben lang auseinandergesetzt, vor allen Dingen mathematisch, so wie ich das verstehe. Und er gilt als einer der brillantesten Köpfe, die derzeit auf unserem Planeten weilen. Jetzt schauen wir den Trailer an zu diesem Film. Die Reise in die Unendlichkeit, hätte ich jetzt fast gesagt, die Entdeckung der Unendlichkeit.
Jetzt steh schon auf.
Morgen, Brian.
Steven, dass du freiwillig die Doktorprüfung in Physik ablegen willst, weißt du, oder?
Hallo.
Hallo.
Physik.
Kunst.
Ich bin Kosmologe.
Was ist das?
Ich studiere die Vermählung von Raum und Zeit.
Das perfekte Paar.
Man weiß nie, von wo der nächste große Sprung nach vorn letztlich kommt oder von wem.
Und wenn ich die Zeit einfach zurückdrehe auf Anfang, um zu sehen, was am Beginn der Zeit selbst war?
Dreh die Zeit zurück.
Ich dreh die Zeit zurück.
Machen Sie weiter.
Ich weiß nicht wie.
Noch nicht.
Weiter drehen?
Wohin?
Man nennt es Motoneuronerkrankung. Die Lebenserwartung liegt bei 2 Jahren.
Ich will, dass wir zusammen sind, so lange wie es geht.
Es verändert aber alles.
Sie wissen nicht, was Sie erwartet. Es wird eine sehr bittere Niederlage.
Aber ich liebe ihn. Und er liebt mich. Wir werden diese Krankheit gemeinsam bekämpfen. Viel Glück.
Wie geht's Ihnen? Geht mir ganz gut. Und dieses schwarze Loch am Beginn der Zeit, das ist brillant. Brillant, Steven. Gut gemacht, Doktor.
Er hat eine Lungenentzündung. Er wird nur überleben, wenn wir einen Luftröhrenschnitt machen. Er wird nie mehr sprechen können.
Doch, er wird.
My name is Stephen Hawking.
Jetzt ist er Amerikaner.
Ist das ein Problem?
Es ist eine große Freude, mit anzusehen, wie dieser Mann alle Erwartungen sprengt. Wissenschaftlich und persönlich.
Das menschliche Streben sollte keine Grenzen kennen. Wie schlimm das Leben auch scheinen mag, solange ich lebe, hoffe ich.
Danke. Entschuldigung, hast du gerade etwas gesagt?
Ich sagte, danke.
Hawking wird 42 in Oxford geboren. Als er 21 ist, wird amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert. Seit er 26 sitzt er im Rollstuhl. 1985 verliert er seine Fähigkeit zu sprechen durch eine Lungenentzündung, beziehungsweise den Schnitt, den man hier machen musste, und kommuniziert seither über den Sprachcomputer, dessen Stimme schon irgendwie fast bekannt geworden ist, diese typische Stimme seines Computers. Mittlerweile, so habe ich gelesen, kann er sie nur noch über die Bewegung seiner Pupillen steuern, diesen Rechner. Von 1979 bis 2009 lehrte er am mathematischen Lehrstuhl der Uni Cambridge. Sein berühmtester Vorgänger auf diesem Stuhl ist Isaac Newton himself. Das ist Hawking. Der Film dreht sich vor allem um die Liebe zu seiner ersten Frau Jane, beziehungsweise fast noch mehr um ihre Liebe zu diesem immer kränker und schwächer werdenden Mann, dessen Körper komplett, aber sein Geist in keiner Weise eingegrenzt wird. So, aus den 2 Jahren, die ihm prophezeit wurden, wurden über 50 und er wurde ein großer Wissenschaftler und bis heute noch ein humorvoller Mann dazu. Kürzlich ein Interview von John Oliver mit ihm gesehen. Wunderbar. Seine Ehe wird 1990 geschieden. Er heiratet später seine Pflegerin Elaine, doch auch diese Ehe geht ein Jahr später auseinander. So, seine wissenschaftliche Leistung zu würdigen, das ist jetzt für jemanden wie mich nicht so einfach, der, wie die meisten unter uns, überhaupt nicht richtig verstehen, was er gemacht hat. Ich lese euch mal Wikipedia vor, ja, dann habt ihr einen Eindruck. In den 1980er Jahren entwickelte Hawking mit James Hartline Zugang zur Quantengravitation und deren Kosmologie über eine euklidische Pfadintegralformulierung. Dabei wird der mathematischen Pfadintegralformulierung über alle möglichen Konfigurationen von Raumzeiten, sogenannte Pfade, summiert, was durch Integrale über die Metrik-Tensorfelder, die nach der allgemeinen Relativitätstheorie die Raumzeiten festlegen, dargestellt wird. Das Pfadintegral wird zu imaginären Werten der Zeit fortgesetzt, sodass die Metriken, die über die summiert wird, eine Signatur, wie bei der Metrik eines euklidischen Raumes, bla 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 bla. Und zum Schluss kommt was man wieder ein bisschen versteht. Sie nannten dies ihren No-Boundary-Proposal und sahen darin eine natürliche Formulierung für Probleme der Quantenkosmologie. Und jetzt kommt der Satz, In Klammern, die Randbedingungen des Universums bestehen darin, dass es keinen Rand hat. Das Universum, ja? Also, und das hat wahrscheinlich Wikipedia, ne, jemand geschrieben, der auch nicht verstanden hat, nehme ich mal an, worum es eigentlich geht. Also, es ist schwer nachvollziehbar, es ist Physik, aber irgendwie doch mehr Mathe. Es geht um Kosmologie, es geht um Quantenmechanik, es geht um schwarze Löcher, und es geht irgendwie auch immer um die Frage, ob das Universum Anfang und Ende hat. Irgendwann in seiner Laufbahn hat er mal geswitcht von Ja zu Nein. Es hat keinen. Jetzt kommt ein Satz von ihm, der so ein bisschen Ausgangspunkt für die Predigt wird. Wenn das Universum einen Anfang hatte, können wir von der Annahme ausgehen, dass es durch einen Schöpfer geschaffen worden sei. Doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst abgeschlossen ist, und damit meint er jetzt gerade nicht, dass es einen Rand hat, ja? Wenn es wirklich keine Grenze und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder einen Anfang noch ein Ende. Es würde einfach sein. Wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer? Hawking hat mehrere Bücher geschrieben, die auch Leute wie ich und du verstehen. Und darin macht er immer mal wieder diese Aussage, dass eine Vorstellung von Gott nicht nötig ist, um die Entstehung des Universums zu erklären. So. Jetzt ist das Hawking, es gibt auch Leute, die ihm widersprechen und so weiter, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, ob er jetzt recht hat oder nicht. Sondern ich will mit euch über das Thema nachdenken, Wissenschaft, die, jedenfalls wirkt es ja hier so, Glauben überflüssig macht. Darüber mal ein bisschen nachdenken, über Wissenschaft und Glaube. Kann man glauben, wenn man die Unendlichkeit entdeckt? Und man muss nicht so schlau sein wie Hawking, um die Unendlichkeit zu entdecken oder etwas, was irgendwie Glauben schwierig macht. Ich mache mal ein paar Beispiele. Je mehr wir über das Universum irgendwie lernen, ja, desto mehr, also ich frage mich, ob du das Gefühl, ich kenne das Gefühl, ich unterstelle mal, dass du das Gefühl kennst, je mehr du über das Universum lernst, desto mehr tauchen da Fragen nach Gott irgendwie auf. Also nach, kann ich da noch glauben auf, ja? Also, mal ein paar Beispiele. Die Biologie, die über die Entstehung des Menschen forscht und herausfindet, welche Homo sapiens Vorgänger, und Neandertaler kenne ich ja noch, aber es gibt da noch wirklich andere, ich habe da so eine Übersicht, vor 100.000 oder 2 Millionen Jahren hier durch die Wälder rannten. Oder durch die Wälder Afrikas vielmehr und von dort kam. So. Oder der Geologe, die Geologie, sagen wir mal, die von riesigen Zeiträumen weiß, die irgendwie diesen Planeten haben entstehen lassen. Oder die Astronomie, die von riesigen Zeiträumen, oder die von, es ist schon noch lange hin, aber die weiß, irgendwann wird die Sonne sterben und die Erde mit uns. Ja, dauert noch ein bisschen, aber dann. So, immer diese wissenschaftlichen großen Bilder, atemberaubend, aber irgendwie schleicht sich da dieser Gedanke mit ein, ist da eigentlich noch Platz für Gott? Kennst du das Gefühl, dass man sozusagen, dass dein Glaube an Gott mit dem Wissen über die Welt kleiner wird oder in Frage gestellt wird? Weil das Unerklärliche irgendwie erklärbar wird. Vielleicht glaubst du deshalb auch überhaupt gar nicht erst an Gott. Steht sich Glaube und Wissenschaft also gegenüber? Muss ich irgendwie wählen zwischen den beiden? Darum geht's heute. Muss ich, um glauben zu können, mir die Ohren vor der Wissenschaft verschließen? Ja, na, ich will das gar nicht hören, sonst wird mein Glaube klein. So. Ich glaube, manche Christen leben fast ein bisschen so. So, jetzt will ich ein paar Aussagen dazu versuchen, die vielleicht hoffentlich für dich hilfreich sein können, mit dem umzugehen. Dann komme ich nochmal kurz auf einen Ausschnitt aus dem Film. Und dann auf einen Bibeltext. Aber wenn ich beim Bibeltext bin ich schon fast am Ende. Okay, diese Aussagen. Erstens, die Wissenschaft ist nicht der Feind des christlichen Glaubens oder des Glaubens. Die Wissenschaft ist nicht der Feind des Glaubens. Wissenschaft ist auf der Suche nach Wahrheit. So, dabei mag sie sich manchmal irren und so, aber dabei hat sie auch schon viel Wahres erkannt. Zweifellos. Glaube ist auch auf der Suche nach Wahrheit. So, auf einem anderen Weg, stellt andere Fragen, aber ebenfalls interessiert daran, wie die Dinge wirklich sein sind. Deswegen finde ich, können Wissenschaft und Glaube nicht per se Feinde sein. Als Christ glaubst du, als Christ jetzt, glaubst du, dass diese Welt hier Gottes Welt ist. Und deshalb findest du eigentlich jede Disziplin, die diese Welt begreift, erklärbar macht, erforscht, die Schönheit entdeckt, gut, begrüßt du. Findest du klasse. Eigentlich müsste das so sein. So, jetzt weiß ich, dass Wissenschaft auch das Potenzial hat, dir das Glauben schwer zu machen. Das weiß ich. Mein Appell ist, hör trotzdem weiter auf die Wissenschaft. Weil es ist keine Lösung, nur das zu glauben, was man glauben kann, wenn man der Wissenschaft nicht zuhört. Es ist auf Dauer keine Lösung. Vor 500 Jahren geriet der Glaube ins Wanken, oder die Kirche wackelte jedenfalls ein bisschen, weil die Wissenschaft feststellt, meine Güte, die Erde ist überhaupt nicht im Mittelpunkt des Universums. Das ist, wenn du das immer geglaubt hast, schon ein heftiger Gedanke erstmal. Kommen wir mit klar heute. Die Wissenschaft wird sowas immer wieder tun, nehme ich an. Das ist aber nicht gefährlich, sondern ein Segen. Erste These. Zweite, der Gott, den die Wissenschaft abschafft, ist nie Gott gewesen. Der Gott, den die Wissenschaft abschafft, ist nie Gott gewesen. Das ist jetzt meine Frage. An was für einen Gott glaube ich eigentlich, wenn ich Angst habe, die Wissenschaft könnte ihn mir ausreden? Wenn Gott der ist, der dir die offenen Fragen in der Welt erklärt, dann ist Gott allerdings gefährdet, sobald immer mehr offene Fragen anders erklärt werden. Also wenn Gott der ist, die Erklärung für alles das, was du nicht verstehst, dann wird er, je mehr du verstehst, desto überflüssiger. So ein Gott wäre aber nicht Gott, das wäre einfach ein Lückenfüller für all das, was ich nicht begreife. Ach ja, das muss jetzt Gott sein. So. Und ich finde, es wäre nicht schlimm, ihn zu verlieren, den Lückenfüller-Gott. Mir scheint sogar, bis zu dem Punkt hat Hawking eigentlich recht, wenn er sagt, hätten wir alles erklärt, was noch ein bisschen hin ist, bräuchten wir Gott nicht mehr zur Erklärung der Unerklärlichkeiten. Richtig, so. Nur ist Gott im christlichen Weltbild, ich würde es auch mal behaupten, auch im Weltbild anderer Religionen, viel mehr als das. Er ist außerhalb der erklärbaren Realität. Also wenn du die ganze Welt vom kleinsten Quark bis zum Rand des Universums, den es nicht gibt, angeblich, nicht, wenn du das verstanden hättest, alles, dann wäre die Frage nach Gott immer noch offen. Wäre die Frage nach Gott immer noch offen. Anders gesagt, Hawking denkt Unendlichkeit und er sagt, wo ist da noch Raum für Gott? Als glaubender Mensch kannst du Unendlichkeit denken und fragen, wie groß muss Gott eigentlich sein? So. Selber Gedanke, anderes Ergebnis. Denken und erkennen kann Gott kleiner machen, ja? Denken und erkennen kann Gott genauso größer machen. Je nachdem, an was für einen Gott du glaubst. Ist es nur der Lückenfüller oder ist er jenseits dessen? Drittens, Glaube ist mehr als Vermutung. Muss mehr als Vermutung sein, sagen wir so. So, man kann ja sagen, Glaube ist, wenn ich etwas vermute, aber nicht weiß. Dann glaube ich es. Oder ich glaube es eben nicht. Aber wenn ich es nicht weiß, aber ich vermute es schon, ja, dann kann ich sagen, das glaube ich. Wir waren als Familie in Meran beim Pferderennen. Klingt jetzt total dekadent, war aber nur so Haflingerrennen. Also irgendwie so Vorrennen da. So. Ich glaube, Eintritt kostet so oft gar keinen. Aber natürlich, wenn du im Pferderennen bist, setzt du auch auf die Pferde. Sonst ist Pferderennen aus meiner Sicht stinklangweilig. Also haben wir auch gesetzt mit den Kindern so wenige Euros und so. Fakt ist, wir wussten gar nichts. Haflinger sahen alle gleich aus meiner Sicht. Wir schauten uns trotzdem die Pferdchen an, wie sie da so rumgeführt werden. Ja, und dann kannst du sagen, wir raten jetzt mal, wer gewinnt. Aber es gibt ja so Quoten. Ne? Es gibt irgendwie, weiß nicht genau, wie sich das errechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass Apache gewinnt, ist größer, weil der hat schon x-mal gewonnen oder vielleicht auch, weil auf den Sätzen so viele, weiß nicht genau, wie sich das errechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fury gewinnt, ist nicht so groß. Er kann nur Trab oder so. Siehst du auch erst, wenn sie losgelaufen sind. Jetzt ist sozusagen an Apache zu glauben, auf ihn zu setzen, das ist eine rational gerechtfertigte Vermutung. Das ist auch nicht Wissen, aber es ist eine rational gerechtfertigte Vermutung. Es ist sehr wahrscheinlich. Auf Fury zu setzen, ist eine rational nicht gerechtfertigte Vermutung. Irrationaler Glaube. Man sagt, oh, ich habe das aber irgendwie so im Gefühl, ne? Ich glaube an ihn so. Außerdem kannst du natürlich beim Pferderennen nichts gewinnen, wenn du auf den Favoriten setzt oder nur wenig. So, wir haben trotzdem alles verloren. Dem religiösen Glauben jetzt wird unterstellt, er sei eine rational nicht gerechtfertigte Vermutung. Ja, an Fury zu glauben, obwohl alles dagegen spricht. Das sei Glaube. Es gäbe keine Gründe. Es gibt praktisch nur Hoffnung, verzweifelte Hoffnung irgendwie. Oder es gibt die Kirche, die sagt, du musst das glauben, du musst an Fury glauben. Nicht spricht dafür, aber du musst das glauben. Oder eben dieses, irgendwie bauchgefühlmäßig weiß ich es einfach oder so, ja. Das ist allerdings, das ist schon Glaube, aber das ist blinder Glaube letztlich. Christlicher Glaube braucht Gründe. Er ist niemals Wissen. Absolutes Wissen gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber er braucht Gründe, gute Gründe. Und es gibt gute Gründe, sie sind verschieden. Manche sind tatsächlich rational. Rationale Gründe, die für den christlichen Glauben sprechen. Manche sind tatsächlich auch Bauchgefühle, die würde ich nicht einfach als völlig unwichtig wegtun. Manches sind persönliche Erfahrungen, die subjektiv sehr richtig sind und objektiv schwer nachvollziehbar. Okay, Glaube ist nicht nur Vermutung gegen das Objektive. Viertens, es gibt Realitäten, die zu groß sind für die Wissenschaft. Ich meine damit jetzt noch nicht Gott, ich meine die Dinge, die wir alle kennen und von denen wir, oder bei denen wir bemerken, ahnen, manchmal ganz sicher sind, wir begegnen irgendwie etwas Größerem. Etwas Größerem als dem Rationalen. Also eins wäre zum Beispiel Schönheit. Schönheit. Erkläre mir Schönheit. Erkläre mir rational die Größe von Beethovens Fünfter. Kenne ich gar nicht, habe mir aber sagen lassen, dass die großartig sei. So. Doch, ich glaube, es ist dieses da-da-da-da, ne? Ich glaube, das ist, ja. Große Literatur. Erkläre mir rational, wissenschaftlich große Literatur. Die Schönheit von Natur. Oder so eine Schauspielkunst hier. Wie von diesem Redmayne. Letzte Woche traf ich jemanden, der ist Programmierer und der sagte, das ist Kunst, was ich da mache. Ein Problem irgendwie da so. Also wenn der da ein Skript programmiert hat, dann sagt er, das ist ein Kunstwerk. Wie gesagt, ja, kannst du mit ganz wenigen teilen, ne? Aber nur ganz wenige bemerken, das ist Kunst. So. Schönheit ist unerklärliche Realität, finde ich. Wie sie entsteht, kann man schon beschreiben. Aber was sie mit uns macht, warum sie das mit uns macht, was da in uns berührt wird durch Schönheit, wohin sie uns erhebt, das ist nicht mehr rational zu beschreiben. Leute sagen, ich begegne da dem Göttlichen. Ich lese mal ein Zitat vor. Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tiefen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir nicht wie ein Toter, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist Unerreichbares verborgen sei, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinne bin ich religiös. Das war Albert Einstein. Er glaubte mitnichten an Gott übrigens. Wird ihm manchmal so nachgesagt, stimmt, aber hat er mehrmals widersprochen. Aber er wusste um dieses Größere. Also, das war Schönheit. Nimm die Liebe. Der geht's ja um diesen Film auch stark, deswegen das Bild da. Wunderschön dargestellt in diesem Film. Vor allem die Liebe zu dieser Frau, zu diesem Mann, der immer kränker wird, der schon irgendwie liebenswert ist, aber auch anstrengend. Was ist Liebe? Ist die einfach das Ergebnis von einer Explosion von Raum und Zeit am Anfang in einem schwarzen Loch irgendwo? Und jetzt haben wir Liebe. Oder bemerken wir in Liebe den Abglanz von etwas Höherem? So, das Neue Testament sagt, Gott ist Liebe. Das bemerkst du da. Oder nimm den menschlichen Kampf um Gerechtigkeit hier vorne, IJM vorhin, ne? Oder das Gefühl für Moral, ne? Moral hat immer einen schlechten Touch. Moral ist etwas Großartiges. Das Mitgefühl für Leiden. Die Sehnsucht nach Sinn. All diese Dinge. Nicht rational irgendwie erklärbar. Irgendwie etwas, wo wir das Gefühl haben, es geht um mehr hier. So, und als letztes noch die Hoffnung, die in dem Film auch angesprochen wird. Dazu jetzt nochmal eine Filmszene. Vielleicht ist sie im Film in gewisser Weise die Schlüsselszene. Jedenfalls ist es fast die Schlussszene.
Können Sie mich hören?
Sie sind inzwischen weltweit bekannt. Wie kommen Sie mit der ganzen Aufmerksamkeit zurecht?
Neulich in Cambridge fragte mich ein Tourist, ob ich der echte Stephen Hawking sei. Ich sagte nein und meinte, der Echte sehe viel besser aus.
Sie sagten 1979, es gäbe eine vernünftige Chance, dass bis zum Ende des Jahrhunderts eine Weltformel entdeckt würde.
Heute sage ich, dass ich mich geirrt habe.
Professor Hawking, Sie haben mal gesagt, Sie glauben nicht an Gott. Haben Sie eine Lebensphilosophie, die Ihnen hilft?
Ein bisschen fies geschnitten jetzt. Er hat eine und er sagt sie dann auch. Aber es wird dann so ein bisschen amerikanisch kitschig, finde ich. Und auch zu lang. Er sagt, die Hoffnung, seine Hoffnung liegt in der Menschheit. Und dass sie eine Zukunft hat, wenn sie nicht aufgibt. Wenn ich Hawking jetzt nicht im Film, sondern sonst richtig verstehe, ist seine Hoffnung auf die Menschheit nicht sehr groß. Aber er hat sie noch. Aber die menschliche Fähigkeit zur Hoffnung ist tatsächlich, sagen wir heute der letzte, vielleicht der wichtigste Hinweis Richtung Gott. Mir geht es jedenfalls so. Hoffnung ist Glauben. Hoffnung ist mehr als rationale Wissenschaft. Und die Frage, diese Frage, die er gestellt hat, hast du eine Lebensphilosophie, die dir hilft? Die ist eine wirklich gute, wenn man angesichts der Unendlichkeit nach Glauben sucht. Habe ich eine Lebensphilosophie, die mir hilft? Ich erinnere mich an einen Abend, ich war 20 und ich schaute in den Sternenhimmel, tatsächlich, ja, ich erinnere mich auch wirklich noch daran. Und ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, das habe ich mich nie nur einmal gefragt in meinem Leben, aber irgendwie erinnere ich mich mal an dieses Mal, was ist, wenn wir in dieser Weite doch allein sind? Und mich überkam, und deswegen erinnere ich mich daran noch, so eine Traurigkeit, wenn das so wäre. Okay, war sowieso eine Lebenssituation, ja, in der ich nicht richtig wusste, wie soll das werden und so, spielt vielleicht ein bisschen mit rein. Aber ohne Gott gäbe es für mich keine Hoffnung, keine wirkliche. Deshalb empfinde ich übrigens riesen Respekt vor Leuten, die nicht glauben und doch hoffen. So, aber ich glaube, nicht nur, aber auch, weil ich hoffe. Und ich tanke diese Hoffnung, jetzt komme ich zum Schluss zu diesem Text, den ich euch noch mitgeben will. In solchen Texten aus dem Neuen Testament wie diesem, Johannes 1. Ihr müsst hier mir aber wieder ein Signal geben. Oder selber weiterklicken. Und nochmal. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Ich lese gleich noch ein bisschen weiter. Hoffnung ist, wenn vor Raum und Zeit das göttliche Wort war. Wir hatten vorhin schon mal ein paar solcher göttlichen Worte. Schönheit, Liebe, das Wort. Sinn, Gerechtigkeit, ja. Also waren zuerst irgendwie Raum und Zeit und aus dem heraus entstanden solche Worte, die wir manchmal heute göttlich nennen, aber sie entstanden nur aus Materie? Oder waren diese Worte in den Gedanken Gottes schon da und werden immer sein, wenn das Universum untergeht? Und alles gründet sich auf sie. Spürst du die Hoffnung, die darin liegt, in diesem anderen Weltbild? Das ist übrigens London, wer sich fragt, was das, da sieht man London. Spürst du die Hoffnung, wenn vor dem allem diese Worte waren und nach dem allem diese Worte sein werden? Am Anfang war das Wort, das ist natürlich keine wissenschaftliche Aussage über die Welt. Das ist einfach ein anderer Blick. Warum beginnt Wasser zu kochen? Man könnte sagen, ja, Energie, Moleküle, irgendwie blubbert, ja, kann man alles wissenschaftlich erklären. Man kann auch sagen, warum beginnt Wasser zu kochen? Weil ich Lust auf einen Tee hatte. Beides ist wahr, aber es ist eine unterschiedliche Perspektive auf denselben Vorgang. Jemand wollte und liebte uns ins Leben. Die Lust auf die Welt, auf uns, war vorher bei Gott. Ja? Deshalb kann man in dir und in mir und in dieser Welt heute noch etwas von dieser Lust Gottes sehen. Wenn man es glaubt, kann man es sehen. Dann sieht man Gott in allem Möglichen in der Welt aufleuchten. In Schönheit, in Liebe, in Gerechtigkeit, in Hoffnung, in diesen Dingen. Blitzen sie durch das Dunkel. Dunkel ist es allerdings. Da steht der nächste Vers, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. John Lennox, ein Theologieprofessor, von dem auch dieser Satz mit dem Tee und dem Wasser war vorhin eben, der sich schon mal mit Neo-Atheisten bettelt. Ja, Hawking ist da eigentlich, Dawkins heißt einer und Hitchens und so. Von ihm stammt folgender Satz, er sagt, ein Atheist hätte ihm gesagt, ich glaube sogar Dawkins war es, Dawkins, nicht Hawking, ihr Christen glaubt, weil ihr Angst vor der Dunkelheit habt. Ihr haltet das nicht aus, deswegen glaubt ihr. Und er hat erwidert, und ihr Atheisten glaubt, weil ihr Angst vor dem Licht habt. Beides sind mehr oder minder sinnfreie Aussagen, ja, Beweisen null. Aber dieses Licht, das, diese Hoffnung, dass da jemand ist, der uns liebt, dass wir nicht alleine sind, die ist tatsächlich nicht tot zu kriegen in dieser Welt. Menschen begegnen immer wieder Gott, sagen sie. Ne? Und ich sehe dann bei ihnen, etwas in ihnen leuchtet auf. Sie kriegen Hoffnung, sie kriegen etwas, was ihnen hilft. Lebendiger werdende Menschen sind sehr helle Hinweise darauf, dass es Gott geben könnte. Letzter Satz. Er, der das Wort ist, ich habe da übrigens was weggelassen, da ist für die Kenner, ne, da fehlt irgendwo was. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Die christliche Hoffnung gründet auf dieses Ereignis, dass der Glaube glaubt, dieses Ereignis, dass der Glaube, der glaubt dieses Ereignis, ja. Dass das Wort, die Ursprung der Unendlichkeit, Fleisch und Blut wurde. Einen Namen bekam Jesus von Nazareth, eine Geburtsurkunde und ein Sterbedatum. Die Unendlichkeit wurde endlich, damit wir Gott finden können. Ist das irrational? Ja, das ist irrational. Das kann man jetzt nicht irgendwie erklären. Das ist nicht logisch. Aber das ist die christliche Hoffnung. Das Neue Testament sagt, stell dir vor, Gott wäre wie dieser Mensch gewesen ist oder ist. Er wäre wie diese Worte, die dieser Mensch sagte und lebte. Stell dir vor, wenn Gott so ist, dann haben wir Zukunft. Dann haben wir Zukunft. So, also christlicher Glaube, ne? Ich habe eben gesagt, irrational, ist nicht so sehr wie Mathematik. Christlicher Glaube ist mehr wie Verlieben. Die Beute dieses faszinierenden Menschen, dieses faszinierenden Mannes werden. Sich der Anziehungskraft einer Persönlichkeit nicht entziehen können. Ist mehr wie Verlieben. Das bedeutet aber im Letzten, Glaube entzündet sich an einer Begegnung. So. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, wir sahen. Ja? Wir sahen diesen Menschen und wir begegnen Gott. Das ist etwas sehr Subjektives. Da komme ich jetzt zum Schluss an. Das ist nicht mehr objektiv. Eine persönliche Begegnung. Wenn du in Jesus Christus Gott treffen solltest, eines Tages oder schon hast, dann merkst du auf einmal, ich bin gemeint. Ja, von Milliarden Menschen in Milliarden Jahren, in Milliarden Welten meint Gott mich. Du fühlst dich gesehen, angesprochen. Das ist sehr subjektiv. Und das ist dann wirklich persönlich, du fühlst dich geliebt. Das Wort von ganz am Anfang ist plötzlich ganz nah bei dir. Und das kann kaum einer nachvollziehen, außer du selbst. Das Wort ward Fleisch. Und das, dieses Wort im Wesentlichen Liebe lautet, das kann man halbwegs begreifen, wenn man sieht, dass dieses fleischgewordene Leben, dieser fleischgewordene Gott, dieser Mensch sein Leben gab. Um so Leute wie uns wieder zurück in die Welt zu lieben, könnte man sagen, oder zurück ins Leben zu lieben. Also, ich komme zum Schluss. Dieser Gott ist nicht der, der dir die letzten Fragen des Universums erklärt. Das ist der Lückenfüllergott. Dieser Gott begegnet dir in den Worten, die am Anfang waren und die die ersten Fragen deines Lebens sind, die wichtigsten. Wer bin ich und was ist der Sinn? Wo habe ich meine Heimat? Wo kann man Leben finden? Was können wir hoffen? In diesen Fragen. Und wenn du danach suchst, dann lass bitte deinen Verstand angeschaltet, aber such auf einer anderen Ebene. Auf der Ebene, mit der du Musik genießt, mit der du liebst, mit der du dein Kind liebst, auf dieser Ebene such nach Gott. Auf dieser Ebene, wo wir das Große des Lebens spüren. In Brot und Wein kann man das auch erleben. Das ist auch nicht rational, diese zwei Symbole, dieses Ritual, was die Christenheit, ihr könnt schon mal hochkommen, ja, seit Menschengedenken feiert, seit 2000 Jahren feiert. Brot steht für diesen Menschen, diesen Sohn Gottes, Christus, der sein Leben gab. Blut, sein Körper gab. Blut steht für sein, Wein steht für sein Blut. Ein zerbrochener Christus. So sehr wurde der Mensch Fleisch, Blut. Und er sagt, hey, komm, iss und trink. Iss für dich. Iss für dich. Seit 2000 Jahren praktizieren Christen dieses Ritual und sagen damit, wir leben davon, dass wir Gott so begegnen können. Aber wir begegnen ihm auch darin immer wieder, in diesem Brot, in diesem Saft. Und irgendwie spüren wir darin, ich bin bei euch, für euch, ihr seid geliebt. Wir machen das heute ohne viele Worte. Ihr kommt einfach nach vorne. Da stehen Leute, die geben euch das. Und die geben euch das nicht mit den üblichen Worten, die ihr sonst so hört, sondern heute mit Worten, die aus diesem Text sind. Von vorhin. Derjenige, der euch das Brot gibt, sagt, jetzt muss ich gerade, habe ich es irgendwo aufgeschrieben. Ihr werdet es dann hören. Hier. Am Anfang war das Wort. Er sagt euch, am Anfang war das Wort. Und der zweite, und dieses Wort wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Hört einfach diese Worte nochmal. Kommt nach vorne, wenn ihr, ja, wenn ihr an Christus glaubt. Oder ich sag's auch mal, oder wenn du dich sehnst, danach zu glauben. Bist du eingeladen. Ich spreche ein kurzes Gebet. Vater im Himmel, Wahnsinn, mit dir zu reden, wenn du der Schöpfer von allem bist und hinter dem stehst, was unser Leben ist. Danke, dass wir kleine Menschen mit dir Kontakt haben können. Und wir bitten dich, uns zu helfen, zu glauben, weil wir brauchen das. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest, so dass wir glauben können. Und wir danken dir für diese Welt, für dieses Universum, diese Unendlichkeit, in der wir sind. Danke für deine Liebe und was du durch deinen Sohn uns geschenkt hast. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.